Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Wir haben heute den Lyriker Sebastian Unger zu Gast. Der lebte in den letzten Jahren teils in Berlin und teils in Kiew. Und dort wurde er von dem russischen Angriff überrascht. Er hat sich nach ein paar Tagen dann zur Flucht zurück nach Deutschland entschlossen. Und darüber haben wir hier in unserem Sender auch schon was gehört. Im Deutschlandfunk Kultur hat er nämlich so vor anderthalb Wochen in Studio 9 darüber berichtet. Aber er kann noch so viel mehr erzählen über die Ukraine und über die Situation jetzt, aber auch vor dem Krieg. Und da haben wir uns entschlossen, weil uns das so sehr interessiert, dass wir ihn heute mal für eine ganze Stunde einladen. Und ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Herzlich willkommen, Herr Unger.
Dankeschön. Ja. Guten Morgen.
Wenn ich jetzt eben gesagt habe, zurück in Deutschland, stimmt das wahrscheinlich gar nicht so richtig. Gedanklich sind Sie wahrscheinlich noch dort, oder wie geht's Ihnen?
Genau, ja. Der Krieg ist wirklich ein mehrstufiges Ungeheuer, aus dem man nicht rauskommt, nur wenn man physisch das Land verlässt. Also es ist nicht nur so, dass mir der Schreck selbst noch in den Knochen steckt, diese ersten 5 Tage dort in der Ukraine, wo auch alles so ungewiss war, wie sich der Krieg entwickelt und jeder Tag sich quasi auch angefühlt hat wie 3 Tage. Und obwohl man im Bewegungsradius sehr, sehr eingegrenzt wird und die Stadt unheimlich ist von der ersten Sekunde an, ist es trotzdem ein riesiger Energieverbrauch und nervlich. Wirklich, also es ist nicht nur ein Tag, sondern
und aus jeder dem Zustand Tag kommen Sie auch jetzt hier so gar nicht raus.
Und das ging, also ich konnte mich natürlich jetzt hier etwas erholen, körperlich. Aber gedanklich natürlich nicht, weil ich dort noch Leute habe, mit denen ich sehr verbunden bin, die ich liebe. Und auch politisch natürlich kommt man aus diesem Thema nicht raus. Also es gibt auch hier in Deutschland eine ganz klare Stimmung dazu und viele Gespräche. Und es ist ein so komplexes, so großes Thema, dass man sich sehr schwer davon distanzieren kann. Aber vor allen Dingen auch die Sorge um diejenigen, die noch dort sind. Und das auch so mitzutragen, dass ich das auch investiere, eine Form von Sorge. Mir die so einzuteilen, dass ich akzeptiere, dass Leute nicht raus wollen. Dass sie sich dafür entschieden haben, für ihre Stadt da zu sein und demonstrativ nicht auf die Flucht zu gehen.
Der Lyriker Sebastian Unger hatte seinen Lebensmittelpunkt in den letzten Jahren gleichermaßen in Berlin und in Kiew. Und kriegsbedingt ist er zurück in Berlin. Sie haben ja eben schon Eindruck davon gegeben, dass Sie eigentlich gar nicht zurück sind, sondern, wie Sie es gesagt haben, von diesem Ungeheuerkrieg noch gar nicht losgelassen werden können. Sie hatten sich ja auch schweren Herzens überhaupt nur zur Flucht nach Deutschland entschlossen, weil Sie, wie Sie bei Studio 9 erzählten, nicht hilfreich waren. Im Gegenteil, eigentlich das Gefühl hatten, Sie seien dort eine Last.
Ja, also es ist ganz schwer, eine eigene Rolle zu finden in so einem Geschehen. Also es gibt dann verschiedene Dimensionen, dass wenn man die Sprache nicht intensiv und tief genug kann, auch wenn man so Mutreservoire in sich nicht freischalten kann, die man, also eine Form von Mut, die sofort dort entstanden ist bei den Leuten, bei denen klar war, dass sie für ihr Land da sein müssen, für ihre Stadt und zusammenhalten müssen. Und diese Form von Patriotismus und tiefer Verbundenheit und in dem Moment ad hoc aufzustehen und das zu empfinden, das ist ganz schwer zu übersetzen, wenn man ein Jahr reicht dafür nicht, so tief mit einem Ort verbunden zu sein, um diese Gefühle sofort in sich selbst auch freisetzen zu können.
Sie haben dort mit Ihrer Freundin und deren Familie gelebt. Also Sie haben in ganz privaten Verhältnissen gelebt und auch alles so vorher, nachher, also mitbekommen, als Privatperson eben. Hat Ihr Umfeld eigentlich, ist es genauso überrascht worden von dem Krieg, wie ich jetzt hier vielleicht in Berlin davon überrascht worden bin?
Ja, also man kann das definitiv sagen, dass also überall, wo ich mich umgehört habe, die Menschen, mit denen ich in Kontakt war, die politischen Gespräche, die ich geführt habe über die Situation, also es wurde wahrgenommen, intensiv, welche Bedrohungslage das grundsätzlich ist, aber auch in der Kontinuität von einer ganz weit verzweigten Geschichte der kriegerischen Auseinandersetzung und der auch Bedrohung durch Russland dort in den östlichen Territorien der Ukraine. Es war trotzdem im letzten Moment eine riesige Überraschung für alle in meinem Umfeld und ich denke, die gesamte ukrainische Öffentlichkeit hat nicht damit gerechnet. Man kann im Nachhinein überlegen, es gibt so Zeichen, wenn Oligarchen mit ihren Flugzeugen abreisen.
Da muss man ja dann hingucken, das muss man ja dann wahrnehmen. Sie haben sich dann entschlossen zur Flucht, wenn ich das so sage, entschlossen zur Flucht. Ich habe in meinem Leben noch nie fliehen müssen, Sie wahrscheinlich auch nicht.
Ich auch nicht, nein. Und es geht eigentlich nur nicht darum, wie man das praktisch organisiert, sondern überhaupt den Mut aufzubringen, sich in eine Stadt hineinzubegeben, die man nicht mehr übersehen kann, überschauen kann.
Weil sie eigentlich also im Keller eigentlich, waren oder
ja,
so.
Zur Flucht besteht, dass man im ersten Moment schon gar nicht mehr weiß, wie der Weg zum Bahnhof eigentlich aussieht. Also wenn man den Kontakt quasi zum Empfinden der Straßen, wie sie sich verzeichnen, wie der Weg zu laufen wäre zum Bahnhof, nicht mehr nachvollziehen kann und damit schon ein Wagnis eingeht, dann ist man in einem Fluchtmodus und der macht also psychologisch natürlich die eigentliche Flucht aus. Und dann sind es viele, viele einzelne Situationen, die man irgendwie bewältigen muss. Aber wenn man sich einmal auf den Weg begeben hat, dann wird es auch ein Selbstläufer, Bewältigung von Moment zu Moment.
Es ergeben sich dann immer wieder Dinge, also immer wieder auch Bekanntschaften oder so, mit denen man dann zusammengeht mit Reisemöglichkeiten oder sowas.
Ja, meinen Sie? Also es war genau die Bahnhofshalle Kiew zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt nach einem 48-stündigen Lockdown am Anfang des Krieges war so voll, dass ich sofort gesehen habe, hier kann man keine sinnvolle Reihenfolge mehr für das eigene im
Wegfahren. Hier weiß ich gar nicht, in welchem Zug.
Man kann sich nicht mehr anstellen irgendwo oder auf Schein B sammeln und einen Fahrschein besorgen, sondern immer nur versuchen, sich in einen Zug hineinzubegeben. Und wenn es scheitert, ist man quasi wieder auf Null gesetzt. Also so sah die Menschenmenge aus, dass man auch teils dem Glück ausgeliefert ist. Und dann habe ich versucht, also Menschen anzusprechen, auf Gruppen zuzugehen. Auch dort waren schon viele indische Medizinstudenten.
Ach so, die ja auch studiert haben in der Ukraine.
Genau, also ich glaube über 15.000 oder 20.000 in der ganzen Ukraine, die haben sich in diesen Tagen eben auch in Bewegung gesetzt.
Und denen haben sie sich angeschlossen?
Ja, jedes Mal wieder aufs Neue, bis sich so eine Gruppe wieder anders entschieden hat oder aufgelöst hat.
Ich habe eben gesagt, diese Gefühle, die sie haben, dieses Ungeheuer, was sie immer noch nicht ausgespuckt hat, das versuchen sie ja zu bewältigen, indem sie hier in Berlin irgendwie helfen. Aber auch natürlich Kontakt halten zu ihrer Freundin, zu der Familie. Was erzählen die denn jetzt?
Das schwankt auch sehr stark. Also das ist eine politische Beobachtung der Situation, ein großes Engagement. Was Kiew zum Beispiel auszeichnet, ist, dass es eben so eine starke Form von Bürgerschaft gibt in diesem Moment. Und alles nicht in so einer Dialoghaltung zum Staat, was jetzt zu tun ist. Oder eine reine Zivilbevölkerung, sondern das ist so eine Art selbstorganisierter Erhalt der Stadt. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Kraftquelle für viele Menschen in der Ukraine, dass sie so etwas wie eine Zivilgesellschaft im Notstand aufrechterhalten können und sich gegenseitig helfen, dass es eine Form von Solidarität gibt und auch eine ganz starke Zuwendung zu Leuten, die Hilfe brauchen. Das sieht man auch in den digitalen Medien, die dort genutzt werden, nicht nur in der Außendarstellung, sondern auch Chaträume, wie sich Kommunen und Städte organisieren. Und das ist eben nicht so, dass es diese absolute Vielfalt der ganzen Bevölkerung und auch nicht der Staat, sondern so eine Art dritte Dimension, eine Art von Zivilengagement, das dort spricht zur Stadt. Also die Stadt spricht mit sich selbst. Das ist auch eine Dimension, warum man eine Sprache nicht nur einfach gut beherrschen muss, sondern diese Töne zu verstehen und daraus Kraft zu ziehen, setzt, glaube ich, eine ganz große Vertrautheit mit der Heimat voraus.
Und dann tatsächlich zu verstehen, ja, die Zwischentöne zu verstehen. Sie verstehen, da kommen wir auch nachher, können Sie das ja noch erzählen, aber nur, dass die Hörer und Hörerinnen jetzt also orientiert sind. Sie sprechen eigentlich Russisch, Sie sprechen auch...
Ich spreche sehr schlecht Russisch.
Sprechen Sie auch Ukrainisch?
Noch
schlechter. Ja. So wie Sie das schildern, kann man dann auch irgendwie nachvollziehen, was Sie vorhin gesagt haben, nämlich, dass die ihre Lieben nicht gehen wollen, weil sie sich da so involviert sehen auch. Das heißt, das müssen Sie akzeptieren und deswegen versuchen Sie von hier Hilfe zu organisieren. Was organisieren Sie?
Ich organisiere gerade ganz konkret eine Art Benefiz-Kulturveranstaltung. Ich bin dort in der Ukraine ziemlich gut vernetzt mit Künstlerkreisen. Einmal durch meine eigene Arbeit, die ich im letzten Jahr gemacht habe. Ich habe als Kurator gearbeitet in einer Residenz, die sich mit Videokunst beschäftigt hat, vor dem Hintergrund von Paul Celan. Also da habe ich als Lyriker so eine Art Hybridstellung oder Zwischenstellung zwischen den Gattungen verkörpert und als Kurator mit Künstlern zusammengearbeitet. Und aus dieser Arbeit heraus und aus meinen Kiewer Freundeskreisen bin ich bekannt mit recht guten Künstlern aus der freien Szene und organisiere für nächsten Samstag in der Lettretage in der Veteranenstraße einen großen Benefizabend. Der ist natürlich so schnell geplant. Wir hatten jetzt 12 Tage, um auf diesen Termin zuzuarbeiten, dass ich verschiedene Freunde von mir, also verschiedene Künstlerinnen, gebeten habe, mit als Kuratoren oder Entwickler dieser Veranstaltung beizutragen. Also die haben wiederum andere Leute angesprochen, so ein mehrstufiger Prozess, das anzuleiern. Und wir haben jetzt relativ viele Zusagen, auch von der Seite der Berliner Künstler, die hier leben, wird das mitgestützt und haben uns ausgedacht, dass wir 10- bis 15-minütige Slots zur Verfügung stellen, wo sich Leute zuschalten können aus der Ukraine oder, falls sie das nicht möchten oder nicht können, dass sie uns vorgefertigte Videos schicken oder aber auch hier in Berlin live auf der Bühne stehen, also aus drei verschiedenen Richtungen, um sich zu verhalten zum Geschehen. Entweder ein politisches Statement abzugeben oder von ihrer Situation zu erzählen. Viele Künstler arbeiten auch gerade sozial engagiert in Kiew. Oder aber einfach Kunstwerke zu zeigen als Form des Protests.
Also wird diese Veranstaltung am Samstag auch ein ganz intensives Bild von Kiew oder von der Ukraine zeichnen. Da haben Sie jetzt schon mal einen Eindruck von gegeben. Ich muss nämlich zugeben, dass ich ziemlich wenig von der ukrainischen Gesellschaft gewusst habe bisher. Tag für Tag sehen wir hier ja in den Medien die Zerstörung ukrainischer Städte durch die russische Armee. Wir sehen Tote, Verletzte, wir sehen fliehende Menschen. Und bis vor kurzem hat Sebastian Unger eben in einem ganz anderen Kiew gelebt, das noch ganz anders aussah. In was für einer Stadt haben Sie sich bewegt? Was machte Kiew für Sie aus?
Ja, es gibt so ein geflügeltes Wort. Das heißt, Kiew ist the new Berlin.
The new Berlin.
Ja, Kiew ist das neue Berlin. Und das ist eigentlich in der Clubszene zu Hause. Also es gab einen regen Austausch zwischen Berlin und Kiew in den letzten Jahren. Es sind dort LGBTQ-Clubs gegründet worden. Und es ist eine große Bewegung in dieses Kiewer Nachtleben, das eben aber auch nicht nur aus Freizeit bestand, sondern auch stark politisch engagiert war. Zum Beispiel kannte ich eine Künstlerin, die an der Innengestaltung so eines Clubs mitgearbeitet hat. Und die ist eine ganz starke, feministisch-politisch aktive Künstlerin. Und das hat für mich zu dieser Stadt dazugehört, dass ich dieses geflügelte Wort jetzt nicht selbst als Clubgänger für mich verstehe, sondern als jemand, der in Berlin aufgewachsen ist und im Ostteil der Stadt und diese verschiedenen geschichtlichen Phasen einfach sehr hautnah mitbekommen hat.
Erleben Sie so ein bisschen in Kiew auch wieder?
Und ja, natürlich nicht, kann man das alles nicht eins zu eins übersetzen. Mhm. Und ich war auch zu jung, um wirklich an den 90er Jahren an so einer Gründergeneration mit teilzunehmen. Also selbst etwas zu eröffnen, Theater, diese Hausbesetzungen, die es gab, und Kultur und diese Unklarheit, die Immobiliensituation, das alles hat die 90er Jahre so stark geprägt. Und ich war erst, also ein Teenager in dieser Zeit und habe trotzdem aber verstanden, um was es da ging und dieses Lebensgefühl Ende der 90er, Anfang der 2000er, dass viele Potenziale davon auch in Kiew wieder zu finden sind und schon auf einer ganz oberflächlichen Ebene einfach, wie der Sanierungsstand ist, dass es viele Möglichkeitsräume gibt. Darum geht es, dass Künstler sich bemühen, Gebäude zu finden für ihre Ausstellungen, spontane Initiativen.
Ich höre aus Ihren Worten, dass Kiew eine sehr offene Stadt ist, eine sehr bewegte Stadt ist. Wir hören ja jetzt, und Sie haben es auch schon erwähnt, von diesem wahnsinnigen Zusammenhalt, von dieser Entschlossenheit, sich zu verteidigen, ja, von einem starken Nationalbewusstsein. Wie passt das zu dem Kiew, was Sie beschrieben haben? Ist das was Neues, was jetzt quasi durch Putin gepusht ist? Oder haben Sie das in Ihren Kreisen auch vor 4, 5 Monaten schon erlebt?
Das ist ein großes Thema, das Verhältnis zu Russland. Wenn man jetzt aber nochmal bei Kiew ansetzt, es ist eine zweisprachige Stadt. Es gibt eine sehr große Szene von Kunstschaffenden und Intellektuellen in dieser Stadt. Und Russisch spielt dort auch eine wichtige Rolle. Die Sprachen stehen eigentlich im friedlichen Leben der Ukraine nicht miteinander im Konflikt. Also auch die rein russischsprachigen Städte wie Odessa fühlen sich eher als Südukraine und sind stolz darauf, dass sie der größte Oblast, die Oblast Odessa ist also das größte Bundesland quasi der Ukraine sind und haben ein ganz eigenes Bewusstsein und eine eigene Tradition und sie fühlen sich trotzdem alle als Ukraine. Was aber im Land präsent ist, ist der Konflikt natürlich im Donbass, in den besetzten Gebieten in der Ostukraine.
Also das war auch zum Beispiel in Kiew spürbar.
Das ist in Kiew spürbar. Es gibt dort zum Beispiel auf den großen Plätzen Gedenkmauern an einem Kloster, wo man in die Gesichter der Gefallenen der letzten Jahre, und es wird immer so kalenderartig aktualisiert, es ist ja unheimlich, dort an diesen Gesichtern vorbeizuspazieren und eigentlich zu sehen, wie jung diese Leute sind. Aber der Krieg hat wahrscheinlich in diesen 8 Jahren dort im Osten der Ukraine auch nur eine lokale räumliche Dimension angenommen, der das friedliche Leben des restlichen Landes nicht so stark in der zivilen Struktur beeinträchtigt hat. Aber trotzdem ist gerade dieses Thema Sprache, das ist eben ein Mittel aus einer heterogenen Situation, die eigentlich ein Reichtum eines Landes darstellt, ein Konfliktpotenzial zu schüren. Im Namen der russischsprachigen Bevölkerung um die zu schützen, einen Krieg zu beginnen. Und dann aber russischsprachige Städte wie Mariupol dem Erdboden gleichzumachen. Das ist eine natürlich falsche Rhetorik. Auf der anderen Seite muss diese Heterogenität auch erhalten bleiben, trotz des Krieges und trotz dieses Einheitsgefühls. Das ist eine ganz große gesellschaftliche Aufgabe. Es gibt eine Reaktion, und das ist eine Schwierigkeit, mit der ein Land umgehen muss, das in einem Bedrohungsszenario lebt und das entlang dieser Grenze seiner eigenen Heterogenität gespalten werden soll von außen, darauf nicht zu reagieren. Das ist eine ganz gemeine, also komplexe Art und Weise, auch ein Land kann sich quasi kulturell versuchen wegzubewegen von Russland und aus diesem Bedrohungsszenario herauszukommen, darf aber keine Sprachpolitik betreiben. Und diese Gefahr, die ist immer gegeben und erst recht auch im Krieg.
Oder auch dann in der Zeit nach dem Krieg. Sie haben von Ihrer Kuratorentätigkeit vorhin ganz kurz erzählt. Da ist mir nochmal eingefallen, dass ich jetzt mitbekommen habe, dass die Ukraine so sehr digital so sehr gut aufgestellt ist. Ihre Arbeit war nun auch Corona geschuldet, lief ja auch vor allem digital ab. Also diese Ausstellung oder diese große Veranstaltung eben mit Paul Celan, Texten und Bearbeitungen. Wenn Sie jetzt mit Künstlern im Kontakt sind, also diese digitale Basis, die hilft jetzt auch, weiter tätig zu sein, oder?
Absolut. Also das Digitale spielt in diesem ganzen Geschehen eine unheimlich große Rolle. Der Selbstorganisation, der Weiterarbeit, auch der Verteilung von Kräften, wo Hilfe gebraucht wird und der Außendarstellung. Und auch Künstler machen weiter.
Also genau, richtig Kunst, ja? Tatsächlich, also künstlerischer Ausdruck in diesem Krieg?
Auf verschiedene Weise, genau. Es gibt Ausstellungen, die weiter organisiert werden in anderen Landesteilen, die nicht so direkt vom Kriegsgeschehen betroffen sind. Es gibt aber auch in Kiew Kunstinitiativen, die Eintagsausstellungen, die initiiert werden, um ein ziviles Zeichen zu setzen, um Frieden zu behaupten, mitten in diesem Geschehen. Dann gibt es andere Künstler, die sich jetzt sozial im Inland engagieren, die also kochen für Flüchtlinge auf der ukrainischen Seite dieser polnisch-ukrainischen Grenze oder in Kiew ein Behindertenwohnheim, das von der Infrastruktur sonst nicht aufrechterhalten werden kann, wenn da nicht Leute und Freiwillige mithelfen, die also auch ihre Kunstarbeiten ruhen lassen, um dort weiterzuarbeiten. Und die haben wir auch mit dabei bei unserer Veranstaltung am Samstag.
Ich frage deswegen auch solche Sachen nach, weil dadurch ein ganz anderes Bild entsteht, dass nicht nur die Bilder der Zerstörung und der Menschen auf der Flucht unser Bild von der Ukraine und von Kiew, also und den Städten prägen, sondern man eben auch mitbekommt, was darunter, was alles noch versucht wird, möglich zu machen. Sebastian Unger, bis vor kurzem geteiltes Leben quasi in Berlin und Kiew. Sie sind der Liebe wegen nach Kiew gegangen, ne?
Genau.
Aber das war ja auch nicht Ihr erster längerer Auslandsaufenthalt. Sie sind überhaupt viel rumgekommen. Das hat direkt nach dem Abi angefangen?
Tatsächlich bin ich direkt nach dem Abitur als Backpacker nach Indien gereist, auf dem Landweg auch, und habe mir dafür sehr viel Zeit gelassen. Also ich bin ausgemustert, also musste keinen Zivildienst machen und bin stattdessen ein Jahr durch Asien gereist. In einer ziemlich großen Geschwindigkeit, wie ich also heute... Ist vielleicht so fast auch naiv, das so über die Strecke zu definieren, so eine weite Reise.
Weil Sie so viel wie möglich sehen wollten.
So viel wie möglich sehen und das aber durch immer weiter reisen und nirgendwo richtig sich mal niederzulassen. Aber ich bin dadurch durch den Iran, durch Pakistan, eben in dieser Zeit noch vor dem 11. September und habe sehr viel erlebt und gesehen als Pankower.
Als Pankower, genau. Sie sind 1978 in Pankow geboren. Das heißt, auch in der DDR noch Kind gewesen?
Genau, die Mauer fiel, als ich 11 war.
Reisebeschränkungen gehörten zu Ihrem Leben. War das so ein bisschen so eine Antwort darauf? Also jetzt aber mal so die ganze Welt auf einen Schlag?
Ja, nicht in der Dimension, das ist eine Antwort jetzt auf die DDR-Erfahrung, aber schon eine kleine Antwort auch auf Pankow. Das war, glaube ich, einfach mal nötig. Rauszufahren.
Und dann scheint aber auch so eine große Lust entstanden zu sein, auf eben, wie Sie gesagt haben, nicht nur von einem Ziel zum anderen, sondern auf länger in Ländern zu bleiben. Sie waren eine ganze Weile in Indien und Sie waren auch in Shanghai mehrere Jahre. Was haben Sie gemacht?
Ich habe neben meinem Studium am Literaturinstitut und Kulturwissenschaften auch entschieden für mich, dass ich einen Beruf brauche, mit dem man reisen kann und der auch nicht so verfänglich, auch im guten Sinne nicht so verfänglich ist, dass man so stark darin eingespannt ist, dass man nicht mehr schreibt. Und ich wollte quasi das Schreiben finanzieren durch ein weniger im verfänglichen Beruf. Und da dachte ich, Deutsch als Fremdsprache ist ideal dafür. Das hat sich dann immer größer, immer professioneller entwickelt, dass ich DAD-Lektor geworden bin, also und war in Indien und Shanghai.
Deutscher
Akademischer Austauschdienst. Genau, das ist also nicht nur Deutschunterricht, sondern man ist als Unidozent, als Teil einer Fakultät dort vor Ort und ist auch in der Studienberatung tätig, organisiert Veranstaltungen, arbeitet für Netzwerke und Studentenaustausch, Wissenschaftsaustausch. Ja, aber größtenteils ist es auch eine Unterrichtsaufgabe und ist auch die schönste Form des Reisens, einfach zu arbeiten, sich nicht nur Zeit zu lassen für einen Ort, sondern genau durch die Arbeit auch zu sehen, wie ein Land funktioniert, wie was Studenten denken in Shanghai, wie eine indische Universität funktioniert.
Sie waren an der Jawaharlal Nehru Universität. Das ist eine besondere Universität.
Das ist eine ganz besondere Universität in Indien, die auch eine riesige politische Universität.
Universität, Sie meinen damit, dass sie ein eigenes politisches Ziel auch hat? Oder?
Genau, die Universität wurde gegründet, auch mit dem Vorhaben, mit dem politischen Ziel in der Zeit von Indira Gandhi, unterprivilegierte Kasten nicht aus dem Bildungssystem Indiens auszuschließen. Und es gibt dort so eine Art Punktesystem, dass sie bei der Bewerbung bestimmte Kriterien, auch Geschlecht und soziale Herkunft, Bildungsschicht, Kastenwesen, neben ihren Noten und neben anderen, also Eignungsdingen, mit ins Spiel bringen können, die aber so viel Gewicht ausmachen, dass dort eine ganze Reihe von Leuten aus Bihar, also ärmere Provinzen in Nordindien, landen, so scherzhaft wird dann von Studenten die Uni auch genannt, die Universität von Bihar, obwohl sie in Delhi ist. Mhm. Und diese Studentinnen kommen dann dort an und sind zum ersten Mal mit so einer ganz, ganz neuen Welt. Nicht nur, dass sie plötzlich in der Hauptstadt sind, sondern auch in einer Universität, wo es ein ganz großes Mitspracherecht und eine Selbstorganisationsstruktur politisch gibt. Es gibt dort also Streiks, Wahlkampf, Hungerstreik, Kampagnen, dass der Unterricht quasi unterbrochen wird. Jemand reinkommt und sagt, sorry, I need to campaign now, would you allow me? Und dort eine politische Rede hält. Mhm. Und viele, viele Dinge dort passieren. Also die Parteien, die hat eine eigene Parteienlandschaft, die Uni. Zum Beispiel auch Abkommen, spezielle mit der Polizei, dass die Polizei nicht das Universitätsgelände betreten darf. Und dass jemand, wenn er straffällig geworden ist, wird er dann übergeben quasi von der Universität an die Außenwelt. Aber die Uni selbst ist wie eine ganz eigene, riesige Struktur, die sich selbst verwaltet. Und gleichzeitig auch noch ein Waldgebiet mit Antilopen mitten in der Stadt, die vom Smog so stark betroffen ist. Mhm. Und dort blühen dann teilweise die Rhododendren oder Büsche. Und es riecht und unheimlich intensiv. Es ist eine ganz eigene Welt.
Man merkt, dass da gleich Bilder aufscheinen und sie da abtauchen können. Das ist ja jetzt aber schon eine Weile her, dass sie dort waren. Ist das jetzt unter der Modi-Regierung immer noch so?
Das ist genauso betroffen wie, da kann man eigentlich fast in jede Weltgegend schauen, also von Veränderungen. Renationalisierung ist ein großes Thema. Und die Uni leidet auch stark darunter, dass in der Verwaltungsebene neue Kräfte quasi eingesetzt wurden, denn die werden wiederum mit von außen bestimmt, also Vizekanzler und Kanzler. Und da gab es große Protestwellen, auch Hungerstreiks seitens der Studenten. Und es wird dann so durch die Hintertür werden Errungenschaften dieser Universität wieder abgeschafft. Dass man zum Beispiel den Lieblingsversammlungsort für politische Demos auf dem Campus, dass es als baufälliges Gebäude deklariert wird, dass man sich dort nicht mehr treffen kann.
Gesperrt wird. Mhm.
Dass Aktivismus kein Grund mehr ist, fern zu bleiben vom Unterricht. Und was mir sehr wehgetan hat, als ich da war, dass in der Zeit auch der erste Hindu-Moslem-Konflikt auf dem Campus aufgetreten ist. Bei einem Wahlkampf ist ein muslimischer Student verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Hat mich sehr, sehr bewegt, also zu sehen, dass eigentlich dieses Paradies dort von diesen Dingen betroffen ist. Ja.
Herr Unger, wir haben jetzt über ganz, ganz vieles gesprochen, aber wir haben noch gar nichts von Ihrer Kunst gehört, von Ihrer Lyrik gehört. Wie entsteht die?
Ich, wenn man das jetzt auch nur als Anekdote erzählt, tue mich sehr schwer mit weißem Papier. Würde man mir einen Tisch vorbereiten und eine Kerze draufstellen, mir eine Feder geben, würde ich fliehen, glaube ich.
Weglaufen.
Ja, ich arbeite ganz stark aus Materialien heraus, auch aus Briefen oder E-Mails, die ich geschrieben habe, aus Materialrecherchen, die im Text entstehen, und sondere quasi Materialien daraus ab und habe so eine Art Archiv, aus dem ich herausschreibe, und wie so eine Art vielleicht Steinbruch. Mhm. Und gucke mir dann dieses Material ziemlich lange an. Es wird überarbeitet, dann lasse ich es wieder eine ganze Zeit liegen. Mein erster Gedichtband hat, glaube ich, hat eine sehr, sehr lange Entstehungszeit dadurch. Ich habe mit 14 angefangen zu schreiben. Da sind meine ersten Gedichte entstanden. Genau, und habe ja diesen Grundstock, dieses Archiv quasi immer wieder versucht zu aktualisieren und habe Gedichte wieder aufgelöst, Fragmente daraus herauskopiert. Das ist eine große Übersetzungsarbeit aus verschiedenen Lebensphasen.
Aber ist die jemals abgeschlossen, so eine Übersetzungsarbeit? Das klingt mir so, als ob Sie immer wieder etwas aufmachen könnten.
Die ist nie abgeschlossen, aber es ist einfach nur eine Art, wie man schreiben kann, dass man mit Überarbeitungen von Texten und Aktualisierungen und Materialien arbeitet, eher als unmittelbar dem Impuls zu folgen, etwas niederschreiben zu müssen oder auf weißes Papier ein in sich geschlossenes Gedicht zu schreiben.
Wann halten Sie etwas für präsentabel? Wann gehen Sie in die Öffentlichkeit? Denn Sie sind ja in die Öffentlichkeit gegangen. Sie haben eben von dem Buch erzählt, dass die Tiere wissen noch nicht Bescheid. Das ist ihr Lyrikband, der 2018 bei Matthes und Salz erschienen ist. Also irgendwann sind Sie ja in die Öffentlichkeit gegangen. Sie sind auch früher, 2011, schon mal bei einem, ich glaube, das war der Anfang, oder? Open-Mic-Wettbewerb?
Ja, ein Wiederanfang. Ich habe eine längere Zeit nicht viel geschrieben. Und dann 2011 habe ich den Open-Mic gewonnen oder den Lyrikpreis dort bekommen. Und seitdem in einer sehr, sehr viel professionelleren Weise daran gearbeitet.
Lassen Sie uns mal etwas hören.
Ja, ich habe etwas vorbereitet, das vielleicht auch ein bisschen diesen Schreibprozess thematisiert. Also ich dachte mir, wenn ich im Radio ein Gedicht vorlese, dann verfliegt das so schnell. Und vielleicht ist es auch zu schwer zu verstehen, wenn es nur einmal gelesen wird. Und habe deswegen einen kleinen Prosatext mitgebracht, aus dem heraus ein Gedicht entstanden ist. Und dieser Prosatext wiederum war mal eine E-Mail, die dann verfremdet wurde. Vielleicht der Zusammenhang, das war auf einem Stipendium, das ich bekommen hatte, im hohen Norden in Wewelsfleth, dem Dublin-Haus, ehemaliges Wohnhaus von Günter Grass. Eine sehr, sehr schöne Einrichtung, dieses Stipendium. Und ich habe in der Zeit im Ausland unterrichtet, damals nach Korea, und bin quasi aus einem koreanischen Setting nach Norddeutschland in den Frühling geflogen, um mich dort in dieser größten Einsamkeit in diesem Holzhaus aus dem 18. Jahrhundert wiederzufinden.
Tolle Gegensätze.
Und hatte wirklich auch Schwierigkeiten damit, dort mich der ganzen Ästhetik dort anzupassen. Mhm. Und auch dem grauen Himmel und dem Wind. Und davon handelt dieser Text.
Okay.
Gestern haben wir eine Tour mit dem Fahrrad nach Wilster gemacht. Es war schrecklich. Der Wind war so stark, dass es nicht möglich war, überhaupt normal aus dem Dorf zu kommen. Aber die Entschlusskraft und auch die österliche Vorfreude auf etwas Leichtes, vielleicht bloß Bienenstich, war stärker. Wir sind also gegen den Wind losgezogen, sogar von ihm angespornt und noch lachend. Auf dem Hinweg und auf dem Rückweg dachten wir, würden wir den Wind dann im Rücken haben, aber nein, wieder gegen den Wind. Es war wie verhext. Dabei folgende Widersprüche. Mit ganzer Kraft bergauf fahren, das Auge aber sieht nur das flache Land. Die Sonne scheint ganz lieblich auf die Wiesen entlang des Flusses, unbewegt die Landschaft, da es wenig Bäume gibt, wenig Mitleid. Die Ohren aber im Getöse, ein Brüllen, als hätte man etwas verbrochen, und man ist gegen das friedliche Bild taub geworden. Und bei alledem ist man selbst der einzige Hinweis auf Widerstand in der Landschaft, gegen den man ganz äußerlich ankämpft. Die Anstrengung, dagegen zu halten, den Lenker, sich das Gestaltlose anders vorzustellen, mit bekannten Formen, zum Beispiel, der Wind sind die heimlichen Berge hier im Norden, die unsichtbaren Berge, sichtbar nur, das mit zu Berge stehen, der Haare. Versuch, das Postmodern mit sauberem Besteck anzugehen. Der Mensch ist es ja, der immer alles anzeigt. Das mit zu Berge stehen, der Haare, wo sonst nichts ist. Aber weil es ja gleichzeitig auch aus dem Rhythmus gerät, das Denken, und unmotiviert im Ohr ständig die Richtung ändert, nimmt sie doch Oberhand, die Angst, und man ist nach einer halben Stunde bereits zerrüttet. Ganz schlimm, das mit dem Fahrrad zu erleben, weil das im Kreistreten so paradox gegen die Richtungsschwankung im Denken antritt. Die Beine wissen, dass das Denken sich irrt. Dann bleibt man stehen. Gewohnheitsmäßig ist ja Pause der richtige Instinkt. Aber anders als in den Bergen hört hier der Berg nicht auf, gegen einen anzugehen. Man hat also die Verantwortung für diesen Zustand bereits übernommen. Zurückgekehrt, schweißnass, 3 Stunden, mich von der Spazierfahrt zu erholen. Andere nehmen Drogen für eine Grenzerfahrung. Hier ist es als Radtour zu haben. Mit dem Fahrrad die Persönlichkeit spalten. Dann abends das erste Mal die Empfindung, was für ein gemütliches und sicheres Haus es doch ist. Die Lampe auf dem Schreibtisch und erlösender Regen. Regen im Sinne von regelmäßig gegen das Fenster. Daraus jetzt ein Gedicht. Einziger Hinweis. Vom Fahrrad aus gut zu erreichen, der Wind, sind die heimlichen Berge im Norden. Gegenlenken, um normal zu sein, sichtbar nur das mit zu Berge stehende Haare als einziger Hinweis, das mit zu Berge stehende Haare, wo sonst nichts ist, nicht mal Bäume, nicht mal Mitleid.
Das ist das Gedicht, was aus dem Text davor
hervorgegangen ist.
Von Ihnen, ja. Sie haben vorhin, glaube ich, von einem, wie einem
ja, Steinbruch klingt so martialisch, aber ja. Es ist auch eine Form von Romantik, nicht auf weißes Papier zu schreiben, erst recht nicht. Also sich nichts mehr von Gegenständen zu borgen und nicht mehr darauf zu vertrauen, dass die Symbole das alles schon richten werden, dass es Fertigmetaphern gibt, aus denen die Welt besteht, und man kann sie anzitieren, sondern gerade, weil man romantisch ist, dieses Misstrauen auch zum Programm zu machen und zu sagen, man kann hier nicht mehr mit einer Feder schreiben. Ich stelle mich dem Computer oder dem Copy-and-Paste-Verfahren meiner eigenen Texte, nicht weil ich so diskursiv und supermodern funktioniere und alle Materialien darin aufnehme, sondern weil ich mich quasi trauen will, als Romantiker mit leeren Händen dazustehen. Es ist eine Romantik ohne Gegenstände.
Sie haben, ich möchte jetzt am Schluss unseres Gesprächs nochmal wieder auf die Ukraine kommen. Sie haben in der Ukraine, in Kiew, jetzt die letzten Monate nicht an Gedichten gearbeitet, sondern an Essays. Das ist ein Projekt, was Sie jetzt verfolgen, wo es demnächst ein Buch von Ihnen geben wird. Was ist Ihr Schreiben jetzt im Moment für Sie? Also jetzt, wo Sie von dem Krieg so vereinnahmt sind. Ist das Trost oder können Sie gar nicht schreiben im Moment?
Gerade, rein praktisch gesehen, kann ich gerade nicht an dem Buch schreiben, obwohl die Zeit drängt. Also es gibt den Termin im Oktober, eigentlich fehlen mir noch ein paar Essays, bin aber trotzdem gar nicht so sehr inhaltlich im Widerspruch damit. Also Krieg und die Themen, mit denen ich mich darin, es geht um Natur, vielleicht auch um eine Form von symbolischer Ordnung. Es sind auch politische Essays, die literarische Essays, die gleichzeitig auch eine politische Dimension haben. Und daran weiterzuschreiben, wird kein so großer Kontrast sein, sich aktiv mit den Dingen, die gerade wichtig sind, auseinanderzusetzen. Also wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, dass sich unsere Energiewende vielleicht über eine Kriegserzählung vollziehen wird oder auch Teil dieses Geschehens wird und sich der Naturbegriff quasi hier an dieser Stelle mit Krieg überschreibt und die Natur nicht einmal einen Moment Zeit hat, ein eigenes Subjekt zu sein, das ist auch Teil dieses Krieges. Und mein Essayband erscheint hoffentlich im Oktober.
Das ist der Lyriker Sebastian Unger, unser Gast heute hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie stellen jetzt hier in Berlin gerade eine Veranstaltung für Samstag auf die Beine von ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern, die sowohl aus der Ukraine sich zuschalten werden, als auch hier in Berlin. Können Sie noch so ein, zwei Sachen sagen, die vielleicht schon feststehen? Denn ich nehme mal an, dass immer noch sehr vieles im Wagen und im Werden ist.
Genau, also das Ganze ist eigentlich ein Spendenaufruf. Und zwar habe ich bei dieser Kunstresidenz im letzten Jahr gearbeitet, Anabasis.space hieß die, eine digitale Kunstresidenz zwischen der Ukraine und Deutschland, Czernowitz und der LMU München. Dort ein Institut, das heißt IKGS, also Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, hat das mitorganisiert. Und diese ehemaligen Kollegen aus dem Kunstgeschäft, in dem ich dort tätig war, organisieren jetzt auch gerade, weil dieses Institut auch gleichzeitig ein Verein ist und sich sozial engagieren kann, die organisieren ihr Netzwerk in der Bukowina, also ein viel größerer Land- und Kulturraum, auch in Rumänien, um mehrstufig Hilfe zu organisieren, und zwar zum Beispiel Lebensmittel und zivile Ausrüstungsgegenstände, humanitäre Güter, Medikamente, die auch mit in Rumänien einzukaufen und sie nicht immer den ganzen Weg von Deutschland aus dahin zu fahren. Genau, IKGS, Bukowina Hilfe. Und das sind also Leute, denen ich vertraue, die ich kenne. Sie sind sehr professionell und können ihre Logistik, ohne dass da ein Cent quasi administrativ noch extra ausgegeben werden muss, starten oder haben sie am Laufen, um der Ukraine dort in Czernowitz zu helfen.
Dankeschön, Sebastian Unger. Dankeschön für den Besuch und für die vielen Eindrücke, die Sie uns hier geschildert haben. Und ich wünsche alles Gute.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.